Ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr 2015 und möchte das mit der Jahreslosung tun. Es ist ja ein guter Brauch, für jedes Jahr ein bestimmtes Bibelwort über dieses Jahr zu stellen. Und für dieses Jahr ist es aus dem Römerbrief, Kapitel 15, Vers 7, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Lasst uns beten. Herr Jesus, du hast uns angenommen als deine Kinder. Wunderbar. Wir möchten dich bitten, dass das in unser Leben wirklich strahlt und wir das weitergeben können und wir das leben können. So wie du uns angenommen hast, so wollen wir andere annehmen. Segne du uns, Herr. Amen. Nun sind solche einzelnen Bibelworte schnell aus dem Zusammenhang herausgerissen. Und deshalb möchte ich euch doch eingangs etwas mehr lesen aus Römer 15 und lese uns die Verse 5 bis 7. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Da ist zuerst mal Jesu Vorbild. Wie hat er das gemacht? Uns angenommen. Jesus sagt hier nicht einfach durch Paulus, seid mal tolerant gegenüber dem anderen. Habt den anderen lieb. Sondern Jesus hat es uns vorgemacht. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Vielleicht weiß der eine oder andere schon, welchen Text aus dem Römerbrief ich jetzt gleich lesen werde. Im 5. Kapitel schreibt uns Paulus, denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die damals noch Gottlosen gestorben. Nicht einmal für einen gerechten Willen will einer sterben. Für eine gute Sache allenfalls mag einer sogar sein Leben aufs Spiel setzen. Gott jedoch zeigt seine Liebe zu uns, gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nun, da wir gerecht gemacht sind durch sein Blut, werden wir durch ihn erst recht bewahrt werden vor dem Zorn. Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, dann werden wir jetzt, da wir mit ihm versöhnt sind, erst recht gerettet werden. Vier Stichworte. Da ist Christus nahm mich an, als ich schwach war. Schwach. Ich musste nicht erst besser werden. Ich musste nicht erst stark im Glauben werden. Ich musste mich nicht erst bewähren. Und dann hätte Christus gesagt, so Thomas, jetzt komm mal zu mir. Sondern als ich noch schwach war. Christus ist für mich gestorben, als ich gottlos war. Gottlos. Ich habe ohne Gott gelebt, fern von ihm, mich nicht an ihn orientiert, mich nicht an ihm gefreut und er nimmt den Gottlosen an. Christus ist für mich gestorben und hat mich angenommen, als ich Sünder war. Ein Fehltritt nach dem anderen, ihm so manches Mal frech ins Gesicht gesündigt und er nimmt mich an. Christus nahm mich an, als ich sein Feind war. Wer nimmt denn seinen Feind an? Statt ihm Freude machen, gegen ihn gelebt, im Kampf mit ihm. So jemand wie mich hat Christus angenommen. Und entsprechend soll und kann ich den anderen annehmen. Deshalb kann ich andere Christen annehmen. Und die sind doch gar nicht so schlimm wie das, was ich eben aufgezählt habe, oder? Die wenigsten, die uns begegnen, sind schwach im Glauben, mein Feind, gottlos, begegnen mir als Sünder. Und doch tut man sich manches Mal so schwer, den, der auch hier in der Gemeinde mein Nächster ist, anzunehmen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wie geht das, den anderen annehmen? Das Gegenteil von annehmen wäre ablehnen. Ablehnen. Der ist anders, der passt mir nicht, den nehme ich, den lehne ich ab. Da möchte ich gar nicht, dass der mir nahe kommt, oder? Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr vor euch habt, steht hier nicht annehmen, sondern aufnehmen. Nehmt einander auf, so wie euch Christus aufgenommen habt. Christus hat uns quasi zu sich nach Hause nicht nur eingeladen, sondern wirklich als Dauergast aufgenommen. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr eure Mitchristen in euer Leben treten lasst, dass ihr sie wirklich aufnehmt bei euch zu Hause und mit ihnen zusammenlebt? Das Gegenteil von aufnehmen wäre abweisen, draußen lassen, sie nicht in mein Leben reinlassen, sie mir nicht nahe kommen lassen. Dabei will doch jeder von uns dazugehören. Dazugehören zur Familie Gottes, aber auch dazugehören zu jedem einzelnen anderen, der hier ist. Dazugehören wollen, nicht ausgeschlossen sein. Da will jemand von mir Annahme und Anteilnahme an seinem Leben erfahren und wird allzu leicht von mir abgewiesen, zurückgewiesen. Es gibt so viele Bibelstellen zu dem Thema. Das scheint ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sein und deshalb freue ich mich über diese Jahreslosung, wo das mal ganz praktisch angegangen wird. In 1. Johannes 5 heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Also jeder, der aus Gott geboren ist, jeder, der ein Kind Gottes geworden ist, jeder, der Christ geworden ist, liebt den, der geboren hat, liebt Gott. Aber er liebt auch den, der ebenfalls aus Gott geboren ist. Wie kommt man dahin? Ein erster Punkt, den anderen ertragen. Den anderen ertragen, ist eine harte Formulierung, oder? Ist aber eine biblische Formulierung. Manches Mal scheint der andere für mich eine Zumutung zu sein. Es heißt in Epheser 4, Vers 2 und 3, ertragt einander in Liebe. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ich muss mich darauf einstellen, das ist nicht einfach, aber ich entscheide mich, auch etwas am anderen zu ertragen, was mir nicht passt. Ein zweiter Punkt, Stichwort Vergebung. Ertragt euch gegenseitig, Kolosser 3, und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Wieder der gleiche Vergleich, so wie Christus vergeben hat, so ich dem anderen. Wie soll ich denn den anderen wirklich lieb haben? Wie soll ich den anderen wirklich annehmen, wenn ich ihm noch etwas nachtrage? Das hat der mir gegenüber gemacht. Oder das hat er jemand anders gegenüber gemacht. Das wird im Weg stehen. Meine Nichtbereitschaft zu vergeben steht mir in meiner Beziehung zum Nächsten im Weg. Und meine Nichtbereitschaft zu vergeben steht mir aber auch in meiner Nähe zu Gott, in meiner Beziehung zu Gott im Weg. Ein dritter Punkt. Nicht auf eigenen Vorteil bedacht sein, nicht das eigene Wohl in den Vordergrund stellen. Philipper 2, tut nichts zum eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute, haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Mit welcher Erwartung bist du heute Morgen in diese Gemeinde gekommen? Mit welcher Erwartung komme ich überhaupt hierher? Habe ich das Wohl des anderen im Blick? Erwarte ich, von den anderen beschenkt zu werden? Oder komme ich, um die anderen zu beschenken? Bei einer Ehe habe ich gelernt, ich heirate nicht in erster Linie, um glücklich zu werden, sondern um glücklich zu machen. Ich bin immer noch am Lernen, immer noch sehr am Lernen bei diesem Punkt. Aber ich sehe, möchte das mal auf Gemeinde übertragen. Komme ich hierher, um glücklich zu werden? Ja, hoffentlich auch. Aber komme ich auch her, um andere glücklich zu machen, sie zu beschenken? Vierter Punkt, dienen. Markus 10, Vers 45 heißt es, auch der Menschensohn, Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das ist die Grundhaltung Jesu. Hängt ganz eng mit dem Punkt zusammen, den wir eben hatten. Fünfter Punkt, segnen. Segnet, die euch verfluchen. Betet für die, die euch misshandeln, sagt Jesus. Meine Lieben, das fällt mir so schwer. Auch wenn mir einer von euch mal, und das ist ja alles noch sehr, sehr gesittet hier, an den Karren fährt, wie man so sagt, dann würde ich lieber Feuer vom Himmel fordern oder doch zumindest, dass Gott ihn gleich zurechtweist, als dass ich von Herzen segnen könnte. Herr, segne ihn, beschenke ihn. Vor längerer Zeit hatte ich massive Probleme mit einem Mitarbeiter in einer Gemeinde. Es ist nicht diese Gemeinde hier. Sonst würde ich das nicht hier erzählen. Ein Machtmensch, den ich auch noch in den Leitungskreis hineingenommen hatte. Und dann entpuppt er sich so. Und ich hätte so gerne gebetet, Herr, du musst ihn verändern, das geht doch so nicht. Der übt hier seine Macht aus. Was soll das? Herr, weise ihn zurecht, mach ihm das klar, ändere ihn. Und dann habe ich bei diesem Mann ein wirklich geistliches Geheimnis entdeckt. Ich habe aufgehört, für Veränderung oder auch erstmal Erkenntnis dessen zu bitten, was der da so treibt, sondern ich habe gebetet, Herr, segne ihn wirklich von ganzem Herzen, beschenk ihn überreich. Das hat nicht sein Machtbestreben geändert. Aber mein Herz hat es geändert. Ihn ganz anders annehmen zu können, als es vorher der Fall war. Aus der Ablehnung und aus dem Gegeneinander wurde doch noch ein Miteinander. Sechster Punkt, Versöhnung. Versöhnung. Matthäus 5 heißt es, da spricht Jesus, wenn du nun deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen und geh, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und bring deine Gabe da. Das ist eigentlich täglicher Auftrag, bevor wir zu Gott kommen, sollten wir erstmal uns versöhnen, wenn zwischen mir und meinem Bruder wirklich Sünde steht. Ganz besonders sollte das der Fall sein, wenn wir später hier miteinander Abendmahl feiern, wenn zwei von euch miteinander im Krieg liegen, die ihr heute Morgen hier seid, dann solltet ihr euch erst versöhnen, bevor wir gemeinsam zum Abendmahl kommen und verkündigen, so heißt das ja im Abendmahlstext, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Versöhnung. Wenn ich wirklich mich mit dem Bruder, der Schwester versöhnt habe, dann werde ich den anderen ganz anders wieder annehmen können. Manchmal hat man den Eindruck, der Bruder, die Schwester hat etwas gegen mich. Da ist keine konkrete Schuld. Ist nicht etwas geschehen, aber man hat den Eindruck, er oder sie lehnt mich massiv ab. Auch das habe ich schon mal hier in dieser Gemeinde erlebt, dass ein lieber Bruder auf mich zukam und gemeint hat, also Thomas, so wie du mich anguckst, du scheinst mich überhaupt nicht zu mögen. Ich war so froh, dass der gekommen ist. Denn dann ist Versöhnung möglich. Ich hatte gar nichts gegen ihn. Aber manches Mal erwecken wir doch auch einen ganz anderen Eindruck, als wir es meinen. Wenn ihr so etwas mit euch rumschleppt, man kann so vieles klären miteinander. Und wenn etwas tatsächlich zwischen einem steht und man es nicht schafft, sich zu versöhnen, holt doch Hilfe von außen dazu. Dazu sind doch die Ältesten oder sonst jemand eures Vertrauens da. Versöhnung, das ist so wunderbar. Noch ein Punkt, den anderen annehmen, ein letzter Punkt hierzu. Den Mitchristen mit den Augen Gottes sehen. Den Mitchristen mit den Augen Gottes sehen. Derjenige, der gerade neben euch sitzt, der ist Gott unendlich wertvoll. Unendlich wertvoll. Nicht nur, weil er oder sie so sympathisch ist oder bei Ehepaaren gar, sondern Gott ist für diese Person Mensch geworden. Gott ist für diese Person gestorben. Es heißt in Apostelgeschichte 20, Vers 28, die Gemeinde Gottes, die er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. So wertvoll sind die Geschwister hier in der Gemeinde. Wunderbar. Wenn ich lerne, den anderen, der so schwierig für mich manchmal ist, mit den Augen Gottes zu sehen, wird das mein Herz und meine Einstellung ihm gegenüber völlig ändern. Und ich glaube, für diese Veränderung ist vor allem eines nötig, die Hilfe und die Kraft Gottes. Die Hilfe und die Kraft Gottes. Weiß noch jemand, wie der Predigttext eben angefangen hat? Der Gott der Geduld und des Trostes. Der Gott der Geduld. Ich bin nicht der geduldigste Mensch. Ich brauche genau das von Gott. So wie er ist, soll er mich prägen. Und des Trostes Gottes. Des Trostes Gottes. Der Gott allen Trostes gebe euch. Dann können wir den anderen wirklich annehmen. Was ist das Ziel des Ganzen? Hier im Predigttext ist viel von Einmütigkeit die Rede. Ich lese uns nochmal Vers 5 und 6. Der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einmütig gesinnt seid untereinander, so wie es Jesus Christus entspricht. Damit ihr einmütig mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Einmütig, eins sein, eines Sinnes sein und wie diese Formulierungen sind, das ist genau das, was Jesus in Johannes 17 sagt. Da spricht Jesus zu seinem Vater im Himmel, betet zu ihm: Ich habe ihnen, also meinen Jüngern, die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Eins sein. Das hört sich nicht nach Streit an, nicht nach Kampf an. Dabei, wenn man jetzt diese ganzen Kapitel, die beiden Kapitel anschaut, Römer 14 und 15, wo das reingehört, geht es tatsächlich um Meinungen, um Meinungen. Es geht darum, da sind Schwache in der Gemeinde, die sagen, ich darf das und jenes nicht tun. Und es gibt Starke in der Gemeinde, die sagen, ich darf das tun. Unterschiedliche Erkenntnis. Da heißt es in Römer 14, Vers 1, den im Glauben Schwachen nehmt an. Gleiche Formulierung wie in unserem Jahreslosung. Den im Glauben Schwachen nehmt an und lasst es nicht zum Streit über unterschiedliche Auffassungen kommen. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der Schwache aber isst nur Pflanzliches. Da geht es um so ein Thema. Darf ich Götzenopferfleisch essen? Oder ist das verboten? Ist doch kein kleines Thema, oder? Darf ich so einen heidnischen Brauch noch weiter mitmachen? Oder nicht? Und die einen sagen, ich darf, denn Christus hat alles für rein erklärt. Und der Schwache im Glauben sagt, nein, das ist gefährlich für meinen Glauben. Es geht nicht um Kleinigkeiten und trotzdem, lasst es nicht zum Streit über verschiedene Auffassungen kommen. Vers 3, Römer 14, Vers 3, wer isst, soll den nicht verachten, der nicht isst. Das ist dieses über den anderen stellen. Ich bin stark im Glauben, er ist schwach. Und es geht noch weiter in diesem Vers. Wer aber nicht isst, soll den nicht richten, der isst. Man verurteilt so schnell den anderen, wenn er andere Erkenntnis hat. Man verurteilt, man macht sich zum Richter. Dabei heißt es im gleichen Kapitel, du, in Vers 10, du aber, was richtest du deinen Bruder? Und du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes treten müssen. Dieses Verurteilen dessen, was der andere in seinem Glaubensleben praktiziert, das lässt einem allzu schnell vergessen, dass wir alle vor Gott stehen. Nicht ich bin der Richter über den Glauben des anderen, sondern Gott. Ich rede nicht über Sünde im Leben des anderen, ihr merkt das, sondern ich rede über unterschiedliche Erkenntnis und unterschiedliches Tun. Römer 14, Vers 5, immer noch der gleiche Text. Der eine macht einen Unterschied zwischen den Tagen, für den anderen sind alle Tage gleich. Da geht es darum, welche Feiertage, jüdischen Feiertage, muss ich noch feiern, noch halten und welche nicht. Was muss ein Christ tun, um als Christ wirklich zu leben und was muss ich nicht tun? Und dann geht es hier weiter in diesem Vers. Jeder aber bleibe seiner Überzeugung treu. Andere Übersetzung, jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Meine Lieben, das muss ich mir ganz, ganz dick hinter die Ohren schreiben. Um was für Themen könnte es da gehen? Es sind ja auch viele Unterschiede zwischen uns, die wir heute Morgen hier sind. Zum Beispiel die Art zu beten und Gott anzubeten. Hier im Gottesdienst, der eine steht gerne auf, der andere bleibt gerne sitzen. Der eine möchte die Hände heben, für die anderen ist es schon verdächtig, wenn einer die Hände hebt. Jeder sei seiner Überzeugung gewiss. Was darf man als Christ und was darf man als Christ nicht? Ich wurde schon mal dafür verurteilt, weil ich gerne Tatort schaue. Ich hoffe, es geben mir alle noch die Hand nach dem Gottesdienst. Darf ein Christ Tatort schauen? Und damit sage ich nicht, dass bei Tatort alles wunderbar ist. Müsste man meine Frau hören manchmal zu diesem Thema. Nur das macht nicht das Christsein aus. Wie ist das Thema Israel einzuschätzen? Ist etwas, was manchmal trennend auch zwischen uns steht. Fragen der Endzeit, tausendjähriges Reich und viele, viele andere Fragen, wo es unterschiedliche Erkenntnis gibt unter Christen. Einigkeit wird nicht durch unterschiedliche Erkenntnis gestört und zerstört, sondern wie wir mit dem, der eine andere Auffassung hat, umgehen. Möchte ich den anderen zu meiner Meinung bekehren oder möchte ich seine Meinung, und ich nehme mal seine Glaubenspraxis dazu, achten? Da habe ich ein Wortpaar stehen, zuhören oder zu texten. Das ist etwas, was mir persönlich ganz, ganz schwer fällt, erstmal dem anderen zuhören. Weil ich habe schon eine Meinung zu dem Thema. Und ich habe mir auch schon Gedanken zu dem Thema gemacht. Und jetzt soll ich versuchen zu verstehen, um was es dem anderen dabei wirklich geht. Zuhören. Und ich hätte doch so viel dazu zu sagen. Übergehen oder verstehen suchen. Ertragen oder ändern müssen. Uneinigkeit oder gar Streit blockiert die Freude im Glauben und zerstört die Einheit. Das nimmt uns die Kraft. Es heißt in Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, den er euch schenkt, und ihr werdet im Überfluss teilhaben an der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, wo unser ganzer Text hinzielt. Freude. Hoffnung, Frieden, Einigkeit, Einmütigkeit. Und dann kommt es dazu, und damit möchte ich schließen, Vers 6, dass wir Gott mit einem Mund einmütig loben. Gott mit einem Mund einmütig loben. Ist das auch euer Wunsch? Ich bin dazu hier, heute Morgen und jedes Mal, wenn ich hier bin, genau das mit euch zusammen zu tun. Auf diese Art und Weise Gott zu loben. Nicht zuletzt in jedem Gottesdienst und ganz besonders auch, wenn wir später miteinander Abendmahl feiern, Ich freue mich drauf. Ich möchte schließen mit etwas, was Johannes Gerloff in dieser Woche geschrieben hat zu dieser Jahreslosung. Manche von euch erinnern sich noch an die Miriam, Nachname habe ich vergessen, Holmer, die vor 2 Monaten, 3 Monaten ungefähr hier in der Gemeinde war. Mitarbeiterin von Johannes, lebt in Jerusalem schon viele Jahre. Und Johannes schreibt, Einheit unter seinen Kindern ist das, was sich unser Vater im Himmel wünscht. Vielleicht ist er da viel mehr Vater, als wir uns das manchmal vorstellen. Nicht Rechtgläubigkeit, nicht Konfessionstreue, nicht Traditionsverbundenheit oder theologischen Durchblick, auch nicht religiösen Eifer, ekstatische Emotionen oder sozial engagierte Hektik erwartet unser Vater im Himmel von seinen Kindern, sondern ganz einfach, dass wir nicht miteinander streiten. So wunderbar kann man das fassen. Amen. Amen.